Das vierte Ochsenbild. Heute wurde der Ochse zum ersten Mal getroffen, der lange Zeit in der Wildnis verborgen war. Doch die gewohnte und angenehme Welt zieht ihn noch so stark an, dass er nur schwer zu halten ist. Noch vermag er sich nicht der Sehnsucht nach duftenden Grasbüscheln entziehen, und er wehrt sich wild gegen die Zähmung. Möchte der Hirte den Ochsen zu echten Sanftmut bringen, dann ist es nötig, nicht einen kleinsten Augenblick unachtsam zu sein. Ja, noch einmal kurz zur Erinnerung. Ne? Die Ochsenbilder geben scheinbar einen Hinweis auf den Weg vom Unerleuchteten zum erleuchteten Bewusstsein. Oh ja, ihr könnt euch bequem hinsetzen. Ne? Der Ochse ist der unerleuchtete Geist. Ich nenne das immer den Automaten, der in mir drin ist und ununterbrochen mein Gerappel, mein Denken, meine Begriffe formuliert, alles kommentiert, was da so abläuft. Und der Hirte ist der Erwachte in mir, der nicht nur irgendwann in 30 Jahren mal vielleicht zum Vorschein kommt, wie man denken kann, wenn man mit Zen anfängt, sondern das ist der Beobachter. Das ist der, der immer wieder jederzeit wahrnimmt, was da passiert, aussteigt aus diesem ganzen Gerappel. Allein schon sich die Frage stellt, was ist denn hier wieder gerade los? Und der dann auch freie Entscheidungen treffen kann. Macht es nicht oft, aber in der Lage ist, auch heute schon, in jedem von uns. Unser Problem, mit dem wir hier dauernd kämpfen, ist ja, dass wir uns nicht so wollen, wie wir sind. Dass wir nicht zufrieden mit uns sind. Dass wir dauernd irgendetwas noch erreichen wollen. Und meine Interpretation ist, dass es darum geht, mit dem, was wir erleben, was wir wahrnehmen, wirklich eins zu werden. Also nicht uns dauernd getrennt zu fühlen. Hier ich, da ich, der wahrnimmt und da der Fußboden oder der Hartmut oder Moritz. Hier bin ich und alles andere ist nicht ich. Und wir aber Momente suchen, in denen wir Erlebnisse suchen, in denen wir wirklich eins sind, wo wir so vollständig im Gewahrsein oder im Erleben drin sind, dass alle Gier, aller Zweifel, aller Selbstzweifel, alles haben wollen, für einen Moment lang vollkommen weg ist. Aber wir machen uns oder wir sind voll abhängig von dem Ochsen, von dem Automaten. Im zweiten Bild heißt es, wir finden etwas, erkennen etwas von dem Sinn der Wahrheit. dass wir mehr und mehr herausfinden, worunter leiden wir eigentlich? Warum sind wir eigentlich unglücklich? Warum sind wir nicht dauernd glücklich und zufrieden und fühlen uns zu Hause? Warum verletzt uns das, wenn uns jemand komisch anguckt? Warum verletzt uns das, wenn uns jemand etwas wegnimmt, was uns gehört oder was uns zusteht? Und eine entscheidende Erkenntnis ist, ich bin das, der das macht. Nicht jemand ärgert mich, sondern ich ärgere mich. Also eine wirkliche Umkehr im Umgang mit den anderen Menschen, mit anderen Umständen, mit Schicksal, mit Gott. Ich weiß nicht wem, den wir für alles Mögliche für schuldig erklären, die wir für schuldig erklären, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir unglücklich sind, deprimiert, uns ärgern. Häufig auch, wenn es uns gut geht, wenn wir euphorisch sind, wenn wir glücklich sind, sind auch wieder andere daran beteiligt, zumindest mitverantwortlich. Das zu erkennen, wir sind es ganz allein. Das ist die Grundlage eigentlich für die Zen-Übung. Entdecken, dass die Ursachen nur bei uns selbst liegen. Und dass wir im Grunde dahin kommen, dass wir tatsächlich alles, was uns von außen angetan und zugemutet wird, im Grunde begrüßen, als Geschenk ansehen, darin zu üben, damit zu lernen, wie kann ich da, wie gehe ich damit um. Das dritte Bild beschreibt das erste Kensho oder Satori oder eigentlich ist das alles eins, wird manchmal auch gesagt, Samadhi-Erlebnis. Also, dass wir zum ersten Mal bewusst erleben, vollkommen eins mit etwas zu sein. Also wirklich einen Moment lang und sei es nur eine Sekunde lang und viel intensiver, als wir das sonst zu erleben, wenn wir irgendwo sitzen und was Schönes sehen oder ein schönes Theaterstück oder eine schöne Musik hören oder irgendwie eine wunderbare, schöne Begegnung haben, die uns erfreut, die uns gut tut, wo wir den ersten Moment dieser Freude oder dieses Einsseins immer noch übergehen, einfach gar nicht wirklich wahrnehmen, sondern wo das mal so lange anhält, eine halbe Sekunde vielleicht oder drei Zehntel, dass wir das bewusst wahrnehmen mit einer unglaublichen Intensität. Also bewusst wahrnehmen, wie fühlt sich die Welt an, wie fühle ich mich an, wenn jeder Zweifel, jede Angst, jede Bedeutung, jeder Sinn weg ist einfach. Jede Unsicherheit, jeder Wunsch, es könnte noch was anderes sein oder noch besser werden. Oder die Angst, wann hört das wieder auf, wenn es mal was Schönes ist. Also solche Momente, wie ich immer sage, so Achterbahn fahren, der Moment, wenn die Bahn da oben hochgefahren ist und dann runtergeht, man hört von außen die Leute nur noch schreien, weil genau das ist so ein Moment, wo in dem Moment wirklich in dieser halben Sekunde ist ja alles, was mich sonst immer stört und umtreibt, weg. Aber weil dabei unser Ochse nicht mehr weiß, wer er ist, das macht Angst. Wenn ich nicht mehr weiß, wer oder was ich bin, das macht Angst. Und deswegen springen wir aus solchen Erlebnissen, die wir hunderte Mal am Tag eigentlich haben. Bei jeder Überraschung haben wir die. Sobald mir irgendetwas Unerwartetes passiert, was nicht zu unserer Routine gehört, passiert genau das Gleiche. Aber so schnell, dass wir sofort immer rausspringen und es im Grunde gar nicht wahrnehmen. Und Und dann kommt hier das, was ich jetzt vorgelesen habe, den Ochsen fangen. Also du weißt, was es heißt, frei zu sein. Du hast es mal erlebt. Das Erlebnis ist ganz schnell ja wieder vorbeigegangen, aber der Eindruck, ein Eindruck ist geblieben und natürlich die Erinnerung. Wie ist das? Und dass es das überhaupt gibt. Dass die Welt in Wahrheit sieht sie so aus, fühlt sich so an, ich fühle mich so an, wenn ich mich mal vergesse. Dieser Automat oder der Ochse agiert, handelt genauso weiter. Und du bist immer wieder mal nur Beobachter, nur Wahrnehmender. Das ist das, was wir üben beim Atemzüge zählen. Das ist ganz einfach, nicht? Dass wir beim Atemzüge zählen uns ja die Aufgabe machen, möglichst wach zu sein, möglichst schnell zu bemerken, dass es schon wieder denkt, schon wieder mit was anderem beschäftigt ist. Und dieses Bemerken ist ja wie ein Aufwachen, dass du dich plötzlich, dass du aussteigst aus diesem Gefangensein der Gedanken und bemerkst, aha, das passiert hier gerade, stopp, sagst. Also eine freie Entscheidung triffst, stopp, sagen, ist eine freie Entscheidung. Und dann kannst du eben entscheiden, was soll dann weiter passieren. Ne? Dödel ich weiter rum? War der Traum so schön, dass ich ihn doch noch fortsetzen möchte? Oder das ist so wichtig, dass ich das unbedingt jetzt noch klären muss? Oder komme ich zurück zum Zählen? Und das machen wir dann halt immer wieder. Oder das Gleiche, ich finde mein Beispiel so schön, weil ich das ja selber immer wieder erlebe, wenn ich mich mit meiner Frau streite mal oder sie mit mir oder wir beide, nicht? Dass dann irgendwann mal der Moment kommt, wo einem plötzlich kommt einem sowas wie, sag mal, was machen wir hier für einen Blödsinn? Worum streiten wir hier überhaupt? Ja? Völliger Quatsch. Und wenn einer von beiden aussteigt bei so einem Streit, kann der andere auch nicht mehr weitermachen. Nicht? So. Deswegen sollte man bei einem Streit nicht das machen, was ich ja manchmal mache. Meine Frau behauptet, ich mache das öfter. Steht auf und geht raus. Ne? Dann bleibt das ja ungeklärt. Ne? So. Das empfinde ich immer als unheimlich verletzend. Ja, geht es auf, steht raus, gehen, wenn ich gerade am Machen bin. Dann kommt uns natürlich in den Sinn ist natürlich immer die Frage, ja mein Gott, was mache ich das? Was mache ich jetzt damit? Nicht mit diesem Streit, sondern mit meinen Gedanken und mit dem Gerappel hier beim Sitzen vor allem. Und das Einzige, was uns einfällt, ist den Ochsen zähmen, damit er sanftmütig wird. Möchte der Hirte den Ochsen zu echten Sanftmut bringen, dann ist es nötig, nicht einen kleinsten Augenblick unachtsam zu sein. Also doch Herr des Geistes werden, weil er ja keine Ruhe lässt. Im Grunde wird es ein Kampf gegen mich selbst. Aber was gehört da dazu? Mal so ein paar Punkte. Das eine ist zum Beispiel, wenn ich beobachte und mir so langsam eine Liste machen würde, was beschäftigt mich eigentlich dauernd? Was geht mir eigentlich dauernd durch den Kopf? Wenn ich es wirklich mal aufschreiben würde, würde ich euch empfehlen. Ich habe das gemacht, als ich angefangen habe zu sitzen. Irgendwie nach so einigen Wochen, als mir das so klar geworden ist. Dann habe ich aussortiert, welches sind eigentlich Sachen, die mir immer wieder mal in den Kopf kommen, die aber eigentlich keine Bedeutung mehr haben. Also so die Vorstellung bei mir, ich stelle mir ja dann meinen Geist so vor wie so ein Waschbrett, nicht? So ein Holzbrett. Ja? Und nehmen wir so ein Holzbrett und da ist feuchter Sand drauf. So schräg. Und dann habt ihr oben eine kleine Murmel, eine Glaskugel. und lässt die runterlaufen. Und dann bewegt sich das Brett so ein bisschen und dann zieht die halt so eine Bahn. Und beim nächsten Mal, wenn sozusagen der gleiche Impuls wiederkommt, der diese Glaskugel in Bewegung gesetzt hat, läuft die gleiche Spur wieder natürlich. Ja? Und gräbt die immer tiefer. Und das passiert mit Dingen, die wichtig sind, das passiert genauso mit Dingen, die unwichtig sind, die eigentlich längst erledigt sind, ja. Wo man sich sagt, ach komm, was soll das? Das ist doch. Wieso kommt mir dieser Quatsch da und immer wieder in den Kopf? Kann ich überhaupt nichts mehr mit anfangen. Und ich habe dann ziemlich schnell, ich sag mal, weiß ich nicht, vielleicht die Hälfte dessen, was mir immer so durch den Kopf gefahren ist, weggeräumt im Grunde. Ich habe gesagt, das muss dich wirklich nicht mehr interessieren. Weil du spürst es auch, wenn du so solche Gedanken hast und dich natürlich da ein Stück drauf einlässt, dann merkst du, ob da Energie drin steckt oder nicht. Ja? Und wenn du merkst, wenn da keine Energie in dir, von dir drin ist, oder so, ist es unwichtig. Und dann hatte ich 5, 6 Sachen, wo ich mir gesagt habe, die habe ich mir dann wie so in Pappkästen vor mich hingestellt, geistig. Ja, und gesagt, so, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Das sind wichtige Dinge. Also Wichtiges von Unwichtigem mal trennen. Und dann zu lernen, und das geht relativ leicht, zu lernen, das, was ich als unwichtig und überflüssig gekennzeichnet habe, auch zu stoppen im Geist. Das geht relativ schnell. Ja? Also das mal wirklich zu probieren. Man kann wirklich, ich sag mal, die Aktivitäten des Ochsen oder Automaten kann man beeinflussen. Ja? Dann genauso umgehen mit, das nenne ich mal, das Spektrum der Anhaftungen kleiner werden lassen. Ja? Also wenn ich, das betraf bei mir sehr stark zum Beispiel meine Tätigkeit an der Universität, wo ich mit vielen Leuten verhandeln musste und vielen unterschiedlichen Situationen gesetzt war, dass man sich wirklich klar macht, also wenn dieser Blödmann von Fachbereichssprecher mich dauernd immer wieder anmacht und blöd irgendwie sowas, ja, oder ärgert, warum eigentlich? Wozu? Warum eigentlich? Eigentlich hat das doch überhaupt nichts mit mir zu tun. Und wenn man sich das mal klar macht, kommt man schon dahin, dass einem beim nächsten Mal, wenn das Gleiche wieder passiert, ja, lass ihn doch machen, ja. Also dieses, es hat doch nichts mit mir zu tun. Und ich habe im Laufe der Jahre, wirklich der Jahre muss ich ja sagen, viele Jahre, sozusagen das Spektrum dessen, was ich für wichtig befunden habe, was mir immer wieder so passiert, ja, habe ich immer kleiner werden lassen können. Bis dahin zu sowas, dass mich im Grunde, was Menschen über mich denken und über mich sagen, die Zahl dieser Menschen, bei denen mir das wichtig war, wurde immer kleiner. Und man einfach sagt, ja komm, was die machen, was der sagt, das ist mir doch egal. Hat nichts mit mir zu tun. Ja. Also mal darauf zu achten, was berührt mich eigentlich? Und was davon ist wirklich wichtig? Genauso wie mit diesen Kästen da. Also so, dass ich heute sagen würde, das Spektrum dessen, was mich früher immer noch aufgeregt beschäftigt hat, unglücklich gemacht hat oder so berührt hat, ist von 100% auf 30% gesunken, schätze ich mal. Vielleicht 20 sogar, glaube ich. Oder, wenn es darum geht, den Ochsen zu zähmen, wenn ihr mal darauf achtet, Probleme, die euch beschäftigen, ein Problem, das mich beschäftigt, das kommt mir in den Sinn, zieht irgendeinen Kreisel. Ja, so. Und dann merkst du, 3 Minuten später zieht es den gleichen Kreisel nochmal. Und das 10, 20 Mal, sodass man sich irgendwann sagt, wieso, das habe ich doch schon 10 Mal gedacht. Ja. Nee. dass man auf sowas achtet. Ja, das ist so an diesem Beispiel mit meinem Brett da, ne? Dass man nicht immer die Kugel, immer wieder die gleiche Spur in meinen Neuronenschaltungen und Synapsen ziehen lässt, die dann immer tiefer wird. Ja? Dass man also darauf achtet, was denkt es da eigentlich und muss sich das zulassen. Man kann lernen, wirklich dann, wenn man es beim ersten Mal, kann man es nicht, das ist klar. Dann kommt es einem in den Sinn, dreht es einen Kreisel. Beim zweiten Mal erkennt man, ach, es ist schon wieder da. Beim dritten Mal, ja, ich meine, mein Ochse ist ja nicht doof, der baut dann schon kleine Varianten ein, die einen neugierig machen. Nicht? Aber beim vierten Mal, ja, kann man wirklich sagen, so, komm, das reicht jetzt. Also lernen, seinen Geist zu kontrollieren, das machen wir ja mit Atemzüge zählen und mit den Konzentrationsübungen. Ein wichtiger Punkt sind Wünsche und Erwartungen. Bei uns hier im Westen, sage ich mal, in unserer Kultur, wenn du da Menschen fragst, auf der Straße oder Bekannte oder sonst irgendjemanden, und mal man darüber redet, wie ist das denn mit dem Wünsche haben? Ja? Ja, wenn ich keine Wünsche mehr habe, dann bin ich doch unglücklich. Was soll denn da noch sein? Also Wünsche zu haben, Erwartungen zu haben, sich auf etwas zu freuen, ja, wird bei uns in unserer Kultur merkwürdigerweise hochgeschätzt und für wichtig geachtet. Und wer das nicht hat und nicht macht, da denkt man, der ist doch irgendwie unglücklich, der hat keine Wünsche mehr, keine Erwartungen mehr in seinem Leben. Ne? Dabei bietet das Deutsche genau die Lösung, die es heißt ja, dass das Höchste ist, wunschlos glücklich zu sein. Ja, wunschlos glücklich zu sein. Weil das Problem dabei ist, wenn ich mich auf meinen Geburtstag freue, ja, und weiß ich was, selbst wenn ich ihn nicht feiern will, meine Frau will ihn feiern und dann muss ich ihn feiern und dann werden Leute eingeladen und so. Und irgendwann, dann lasse ich mich darauf ein und dann finde ich das auch gut. Ja. Wenn ich mich darauf freue, dass da was Bestimmtes dann passiert, auf das ich mich freue. Es kann gar nicht sein, dass das, was passiert, genau dem entspricht, worauf ich mich freue. Das heißt, da fehlt dann was. Ja. Das heißt, meiner Freude, ja, ist da schon immer ein, wie man so sagt, Wermutstropfen mit dabei. Ganz häufig ist es so, dass ich mich auf etwas freue, was dann gar nicht eintritt. Ja. So. Also in meinem hohen Alter, da ich ja längst darüber weg bin, kann ich das ja ruhig sagen. Bei Sex ist das zum Beispiel ganz häufig so. Nee? Hast Lust auf etwas, freust dich auf irgendetwas und dann kommt vielleicht sogar was Schönes, aber nicht das, worauf du dich gefreut hast, was du dir vorher vorgestellt hast. Schon scheiße, ne? So. Oisadan Roshi hat immer gesagt, Erwartungen verhindern Erfahrung. Verhindern Erfahrung. Weil das ja heißt, wenn nicht das passiert, worauf du dich gefreut hast, worauf du dich sozusagen festgelegt hast, bist du nicht mehr offen für das, was dann passiert. Was sogar viel besser, viel schöner sein könnte eigentlich. Aber du bist nicht mehr offen für das, was passiert. Ja. Also, dringende Empfehlung, sobald ihr merkt, euer Geist fängt an, Erwartungen zu formulieren und Wünsche zu formulieren an etwas, stopp. Stopp. Wie mit den Spiralen. Einmal klar, zweimal klar, geht das euch durch den Sinn. Aber sobald ihr merkt, das wiederholt sich und setzt sich fest in mir. Jede Wiederholung ist ein sich festsetzen in mir. Ja. Stopp. Noch ein wichtiger Punkt ist, das habe ich ausgeführt, das könnt ihr dann ja auch mal nachlesen, wenn ihr wollt, in meinem Buch über Karma. Wenn wir unseren Tag mal beobachten, wie der so abläuft, ich sag mal, so ein normaler Tag, normaler Alltag, ja, dann sind die meisten Entscheidungen, die wir treffen, was jetzt dran ist, was wir da tun, was wir das und sonst was, sind abhängige Entscheidungen, sind eigentlich Variationen von Routine.
Ja.
Und diese abhängigen Entscheidungen, kann man sagen, kommen eigentlich vom Ochsen. Nicht? Weil in dem Ochsen ist ja drin, was sind die Routinen, das hat der ja gespeichert, das bringt er mir immer als, macht er mir als Vorschlag immer. Ja? Also wenn ich in der Früh aufstehe und das Erste bei mir ist zumindest Kaffeewasser anmachen, Zähne putzen, waschen, duschen oder so, dann Kaffee machen. Nach dem Kaffee eine kurze Gymnastik, damit ich nicht noch steifer werde, als ich bin. Und so geht das irgendwie den ganzen Tag weiter. Eins nach dem anderen, ja, mit kleinen Variationen. Im Grunde ist das unfreies Handeln. Ja, abhängiges Handeln. Nämlich, ich wiederhole das, was ich schon gestern, vorgestern, vorvorgestern die ganzen Jahre gemacht habe. Klar, mit kleinen Variationen, aber häufig auch ohne. Genau so. Obwohl ich mir einbilde oder so tue, als wäre ich das, der entscheidet. Das bin ich aber gar nicht. Das ist der Automat, das ist der Ochse. Ja? So. Ganz anders bei wirklich Entscheidungen, Entschlüssen, von denen du, wenn du sie anguckst, wirklich sagen kannst, doch, das ist neu. Das ist neu. Jetzt mache ich mal nicht genau das Gleiche, sondern gehe so oder so und mache was anderes. Ja? Oder bei Überraschungen oder wenn neue, ganz neue Situationen entstehen. Nicht? Kurz vor meinem ersten Kaffeetasse klingelt jemand an der Tür. Da hinzugehen ist auch Routine, ist auch klar. Nicht? Aber je nachdem, was dann passiert, kann sein, dass ich da eine freie Entscheidung treffe. Also, freie Einsicht, freie Entscheidung zu erkennen als solche in Abgrenzung zu abhängigem Denken und Handeln. Das geht natürlich fast nur im, nicht nur, geht aber fast überwiegend eigentlich nur im Alltag alles. Geht immer um den Alltag, ja. Nicht? So. Wenn ich in solchen Sachen wirklich aufmerksam bin, wenn ich in meinem Alltag aufmerksam bin, nämlich das, was ich hier an Konzentration, an Wachheit und sonst was lerne, trainiere, ja, und dann im Alltag darauf achte, dann wird mein Gewahrsein, nämlich was ist hier gerade los, immer leichter. Ich muss mich nicht immer wieder erinnern, Michael, sei wach, was ist hier gerade, wo bin ich gerade, was passiert hier gerade, ja? Sondern es wird ganz von alleine immer öfter da sein. Bis irgendwann ist es ohne jede Anstrengung, ohne besondere Aufmerksamkeit, also ohne irgendeinen Willen, wach sein, achtsam zu sein, ja, ist es einfach da. Geistbewusstsein nennt man das. Nämlich bewusst haben, was passiert in meinem Geist. Ihr könnt das mal hier probieren, auch beim Sitzen, das ist eine wunderbare Übung. Versuchen, wirklich wahrzunehmen, nur mal darauf zu achten, ihr kennt das, macht das ja auch immer wieder, aber mal bewusst wahrzunehmen, dass, wenn ihr euch auf eure Gedanken einlasst, irgendein Video oder irgendeine Kette oder sonst was, und ihr aufwacht und ihr guckt zurück, dann merkt ihr, also guckt zurück, wie war das denn gerade die letzten 2 Minuten oder 10 Sekunden, dass ihr merkt, ihr habt den Kontakt zur Gegenwart verloren. Ihr habt wirklich den Kontakt verloren. Wo bin ich? Was mache ich hier gerade? Was ist hier gerade los? Also es ist richtig wie in die Traumwelt gehen eigentlich. Ist es wirklich? Ja? So. Und das passiert draußen ja alle Nase lang. Genau so. Das heißt, man verliert sein Gewahrsein. Und wir können eigentlich als Ungeübte, sage ich mal, jetzt sage ich mal ihr, Das behaupte ich einfach, da bin ich weiter. Nach 35 Jahren sitzen. Immer nur wechseln. Ihr könnt immer nur entweder oder. Entweder wirklich hier in der Wirklichkeit sein oder ihr seid in Gedanken. Aber in Gedanken zu sein und gleichzeitig trotzdem das Gewahrsein zu haben, wie fühle ich gerade, wie fühlt sich das an, wie bin ich gerade, wie ist die Gegenwart, also mit der Gegenwart und der Wirklichkeit nicht zu verlieren, darauf kommt es eigentlich an. Das nennt man das Geistbewusstsein. Denken und gleichzeitig dessen bewusst zu sein, ich denke. In Wahrheit bin ich hier und ich denke. Da habe ich in dem Buch von Karma Tsechang, der hat so Briefe von alten Meistern zitiert. Den einen lese ich euch mal vor. Der schreibt einen Brief an irgendeinen Schüler wahrscheinlich, an Zhentian Lu, der Meister heißt Zung Kao. Schreibt, euren Brief konnte ich entnehmen, dass ihr während aller täglichen Aktivitäten Zen zu üben vermögt, ohne dadurch unterbrochen oder abgelenkt zu werden. Obwohl ihr ununterbrochen mit einer gewaltigen Menge weltlicher Angelegenheiten befasst seid, bleibt ihr immer fähig, das Geistbewusstsein lebendig zu erhalten. Das ist höchst anerkennenswert. Ich freue mich sehr über euer kraftvolles Bemühen und euer wachsendes Verlangen nach Tao. Aber ihr müsst erkennen, dass der Tumult des Sangsara, also dieser Wirklichkeit hier, in der wir leben, der Tumult des Sangsara gleich einem gewaltigen Meteor kein Ende findet. Ich könnte auch sagen, dass der Ochse nie schweigen wird, findet kein Ende. Darum dürft ihr gerade dann, wenn ihr mit den turbulentesten Tätigkeiten befasst seid, nicht auf die Strohsitze und die Bambusstühle, die Meditationserfahrung, vergessen. Jenes höchste Tun, das ihr so eifrig in der Stille geübt habt, sollt ihr anwenden, wenn ihr in den Tumult des täglichen Lebens verstrickt seid. Wenn ihr das schwierig findet, bedeutet das, dass ihr noch nicht genügend aus der Arbeit in der Stille gewonnen habt. Wenn ihr überzeugt seid, dass das Meditieren in der Stille besser ist als das Meditieren während der Tätigkeit, seid ihr in die Falle gegangen, nach Wirklichkeit zu suchen, indem ihr die Manifestationen zerstört. Oder ihr habt die Ursache eurer Verwirrung verkannt. Wenn ihr euch nach Ruhe sehnt und den Wirbel und Lärm verabscheut, ist es an der Zeit, eure ganze Kraft ins Werk zu setzen. Gut, ne? Damit schließe ich heute.